Gesundheit. Gesundheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zur 80. Ausgabe der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergrevenkämper. Zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschnorr übernehme ich die Sendeverantwortung für die nächsten 57 Minuten. Wer unser Format regelmäßig verfolgt, weiß, dass wir alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit einen kritischen Blick auf Gesundheitsthemen werfen, deren Mainstream-Berichterstattung häufig nur an der Oberfläche kratzt und wichtige Fragen ausspart. Auch wenn wir in der sprichwörtlichen Bedeutung das Kind oft beim Namen nennen, bewegt sich unser Dialog darüber bei aller Meinungsfreiheit innerhalb der Richtlinien des Niedersächsischen Landesmediengesetzes. Denn uns als gesundheitsinteressierten Laien ohne Fachausbildung ist es wichtig, dass keine negativen Rückschlüsse auf OS Radio 104,8 gezogen werden können und unsere Sendung ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. In der letzten Ausgabe der Gesunden Stunde am 16. August standen die geschwärzten Protokolle des Robert-Koch-Instituts im Mittelpunkt der Sendung. Dass unser Team 18 Tage später im Verwaltungsgericht Osnabrück einer Verhandlung beiwohnen konnte, zu der der RKI-Präsident Prof. Dr. Lars Schade in den Zeugenstand berufen war, erwies sich als informativer Glücksfall. Da unsere kritischen Anmerkungen seit Beginn der Pandemie zum Teil Bestätigung fanden und Wissenschaft und Politik gar nicht mehr so gut dastanden. So ging es in der Verhandlung am 3. September bezeichnenderweise um die Klage einer Pflegehelferin gegen ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot mangels Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises. Mehr über die Verhandlung und die unausgesprochenen Dinge erfahren Sie nach unserem ersten Musiktitel Human von Of Monsters and Men. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zurück in der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergrevenkämper. Zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschnorr möchte ich als Grundlage unserer Sendung die Verhandlung am 3.9. beim Verwaltungsgericht Osnabrück nehmen, bei der unter anderem der Chef des Robert-Koch-Instituts zugegen war. Vorab möchte ich vielleicht von meiner Seite persönlich noch mal eben sagen, warum ich da überhaupt hingegangen bin in die Verhandlung. Grundlage der Verhandlung war ja die Klage gegen eine Pflegehelferin, die ein Tätigkeits- und Berufsverbot ausgesprochen bekommen hat, weil sie sich nicht hat impfen lassen. Punkt 1. Die Gegenwart von dem Präsidenten des RKI ist natürlich für mich in Anführungsstrichen eine kleine Sensation gewesen. Punkt 2. Ich habe die Verhandlung befolgt. Ich habe mitgekriegt, dass der Klägerin zugesprochen worden ist und dass das Berufsverbot verfassungswidrig gewesen ist. Und bin dann im Freundes- und Bekanntenkreis darauf angesprochen worden, nachdem in der Neuen Osnabrücker Zeitung ein großer Artikel mit einem Bild von mir aus der Verhandlung abgedruckt worden ist. Die häufigste Frage, die mir gestellt worden ist, sag mal Sigi, du bist ja immer in den letzten 4 Jahren in der Corona-Pandemie-Zeit kritisch gewesen oder so, dann bist du doch sicher zufrieden über dieses Urteil. Ich habe dann versucht, letztendlich noch mit den Menschen darüber zu sprechen, dass es im Grunde genommen nicht nur mit diesem Urteil getan ist, denn das ist nur ein Teil dessen und betrifft eine einzige Person, was die Verfassungswidrigkeit anbetrifft. Verstanden haben die meisten das nicht und ich hatte auch den Eindruck, interessiert hat es die meisten auch nicht. Uwe, das ist ein Punkt, über den ich natürlich mit dir jetzt sprechen möchte. Dazu erstmal herzlich willkommen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht.
Hallo, liebe Sie,
in der 80. Ausgabe der Gesunden Stunde. Natürlich habe ich weiterführende Gedanken und frage mich immer wieder, was hat das eigentlich für unsere Zukunft, auch global vielleicht gesehen, für eine Relevanz gehabt, diese Sendung? Was ist da ausgespart worden? Ich möchte jetzt nicht meine Gedankenfetzen hier sortieren. Vielleicht kannst du das nochmal besser zusammenbringen oder auf den Punkt bringen.
Das will ich versuchen. Vor allen Dingen will ich mal vorausschicken, ob es verfassungswidrig ist oder war, dass die Klägerin, das ist ja die Pflegehelferin aus dem Landkreis Osnabrück, die hat gegen den Landkreis Osnabrück geklagt, und zwar verfassungsgerichtlich klagt sie auf Feststellung der Tatsache, dass der Bescheid gegen sie, wonach sie nicht arbeiten durfte, weil sie sich nicht hat mit Gentechnik injizieren lassen wollen, dass das rechtswidrig war. So, und das ist nur ein erster Schritt, das hat auch der Anwalt, den wir noch hören werden, ausdrücklich gesagt, das ist ein erster Schritt, um dann die rechtlichen Ansprüche der Mandantin weiter zu verfolgen. Aber solange das nicht festgestellt werden konnte, hat die Frau erstmal bisher gar nichts erreicht. Im Gegenteil,
ist noch nicht auf der sicheren Seite.
Sie ist überhaupt nicht auf der sicheren Seite. Es war jetzt eine sehr, sehr wichtige Verhandlung, insoweit, dass da eben vom Osnabrücker Verwaltungsgericht dann auch die Einschätzung geäußert wurde und das in dem Beschluss ja auch dann so gefasst ist, dass das Gericht davon ausgeht, dass es verfassungswidrig war, was damals im November 22 mit dem Bescheid dann erfolgte. Aber das kann ja kein normales Verwaltungsgericht feststellen. Diese Frage, ob es verfassungswidrig ist oder nicht, kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und dahin ist es jetzt zurücküberwiesen worden deswegen, weil es gab ja schon mal eine Verfassungsgerichtsentscheidung zu diesem ganzen Komplex Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes und einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das gab ja schon eine Entscheidung dazu aus dem April 2021. Die ist ja auch zitiert worden in der Verhandlung, weil sich darauf das Gericht ja dann auch vorbereitet hat, was waren denn damals die Gründe, auf denen das Bundesverfassungsgericht aufgebaut hat in seiner Entscheidung, dass das alles in Ordnung war, und hat dann deswegen auch dazu den Präsidenten Schade gehört. Zu einzelnen Aspekten können wir dann auch noch vertiefen.
Ja.
So, aber das ist der Kern. Hier gibt es einen Verwaltungsgerichtspräsidenten bzw. ein Osnabrücker Verwaltungsgericht, das sagt, wir haben nicht nur Zweifel, sondern wir sind überzeugt, dass das damals verfassungswidrig war, was gemacht worden ist, und zwar weil das RKI eben doch nicht unabhängig gewesen ist. So, und das ist dieser erste Punkt, den man verstehen muss. Was das hinterher bedeutet, das hat eine große Tragweite. Also einmal hat es eine Tragweite, weil jetzt tatsächlich das Verfahren richtig angeschoben ist. Und in dem Moment, wo das Karlsruher Gericht die Osnabrücker Ansicht stärkt und auch sagt, ja, stimmt, vor diesem Hintergrund der jetzt vorliegenden Daten, und insofern haben auch die RKI-Protokolle da einen Anteil daran und einen Beitrag geleistet. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das haben wir auch ja nicht als solches kritisiert. Wenn wir bei den RKI-Protokollen was kritisiert haben, dann war es der begrenzte Betrachtungspunkt im Hinblick auf den Inhalt der Protokolle. Auch dazu können wir dann zu der hiesigen Verhandlung noch was sagen. Ja, das wird dann also schon sehr komplex. Aber der Punkt ist ja wirklich, hier ging es jetzt nur um die Frage, gab es Anhaltspunkte, dass diese sogenannte Impfung gar nicht das hält, was sie nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes oder nach Meinung des Bundesverfassungsgerichtes halten sollte, nämlich einen Fremdschutz zu gewährleisten, und dass die diesbezüglichen Einstufungen der Risikolage, der Empfehlungen und so weiter des RKI-Instituts die Maßschnur sein sollten. Das ist jetzt nach Sicht des Osnabrücker Gerichts hinfällig. Und das wird jetzt in Karlsruhe nochmal genau überprüft. Da dürfen wir uns auch darauf einstellen, dass das mit großem Bahnhof und mit viel, viel Aufwand geschieht. Weil natürlich geht es auch für die Regierung um einiges. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch schon so ein bisschen merkwürdig, warum kommt denn das jetzt erst 4 Jahre später? Und warum werden nicht viele andere Aspekte dieser sogenannten Pandemie, nämlich insbesondere auch die Frage, was war das überhaupt ganz zu Anfang? Was hatten das RKI ganz zu Anfang in seinen Protokollen dazu stehen? Wie konnten die sich damals sicher sein, dass es überhaupt das ist, von dem sie ausgegangen sind, nämlich eine große, gefährliche Pandemie? Das haben sie ja offensichtlich falsch eingeschätzt. Aber worauf beruhten denn damals diese Einschätzung? Und war das schon zum Beispiel unabhängig? Das sind Fragen, die hier, glaube ich, auch sehr relevant sind und die bisher auch noch nicht wirklich diskutiert werden.
Und die ich im nächsten Block nach deinem Musikwunsch, nämlich Ausschnitte aus der 94. Symphonie von Haydn, dirigiert von Wilhelm Furtwängler, mit der Wiener Philharmonie besprechen möchte. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obau-Revengerber. Mein Kollege Uwe Altschner hat einen Tag nach der Verhandlung am 4.9. ein Interview mit dem Rechtsanwalt der Klägerin geführt. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Mein Name ist Uwe Altschner und ich bin jetzt im Gespräch, bin verbunden mit Rechtsanwalt Thomas Wellmer. Herr Wellmer ist Partner in der Kanzlei Nobis Löwenau Wellmer Messmann aus Quakenbrück und ist der Rechtsanwalt, der Prozessbevollmächtigte für die Klägerin in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück, bei dem gestern der Beschluss gefasst wurde, das Verfahren auszusetzen und zur verfassungsrechtlichen Bewertung nach Karlsruhe zu geben. Herr Wellmer, wie bewerten Sie den Verlauf der gestrigen Verhandlung? Wie bewerten Sie das Verfahren an sich?
Also das Verfahren an sich hat für meine Mandantin ja noch nachträglich Bedeutung. Wir haben einen Bescheid, der befristet war und dessen Wirkung ja ausgelaufen ist, sozusagen durch die Befristung des Gesetzes auch. Nachträglich hat die Geschichte für meine Mandantin aber dennoch eine nicht unerhebliche Bedeutung, weil es zum einen wirtschaftlich interessant ist, denn sie hat für eine gewisse Zeit kein Geld gekriegt. Aber für sie selbst hat es auch eine gewisse prinzipielle Bedeutung, was da mit ihr gemacht worden ist.
Mhm. Nun hat sie dann den Weg der Klage, verwaltungsgerichtlichen Klage eingeschritten. Und was ist jetzt eigentlich genau dann da das Ziel dieser Klage gewesen? Sie haben beantragt, diesen Bescheid nachträglich als rechtswidrig feststellen zu lassen. Ist das korrekt?
Richtig, genau. Also das ist für uns, diese Klage ist eben der erste Schritt im Grunde genommen. Wenn wir Erfolg haben am Ende, dann soll es weitergehen mit der Weiterverfolgung von Rechten, zum Beispiel gegenüber dem Landkreis Osnabrück, weil der Bescheid ja, wie gesagt, dafür gesorgt hat, dass unsere Mandantin nicht arbeiten konnte und deswegen kein Geld verdient hat in der Zeit, in der dieser Bescheid dann eben in der Welt war.
Wann ist das Verfahren eingeleitet worden?
Von uns ist es eingeleitet worden im Dezember 2022.
Okay, das heißt, es geht also schon jetzt auch eine gewisse Zeit. Es ist auch deswegen weiterhin eine Belastung möglicherweise für Ihre Mandantin, die auch gestern ja nicht in der Verhandlung selber anwesend war. Nun war die Verhandlung insgesamt sehr ausführlich, also sie hat eine längere Zeitdauer in Anspruch genommen, war durchaus auch anstrengend in einem sehr vollen Saal bei hoher Temperatur diesem sehr komplexen Sachverhalt zu folgen. Auch für Sie, Sie mussten das ja auch im Wesentlichen zunächst einmal akustisch aufnehmen, was da der Herr Dr. Schade als LKI-Chef dann auf die Fragen des Gerichts geantwortet hat. Aber wie war generell Ihr Eindruck zu dieser Verhandlung?
Also, was man, meine ich, gemerkt hat, dass wir es mit einem sehr gut vorbereiteten Gericht zu tun gehabt haben. Also die Berufsrichter, die ja diejenigen waren, die sich vorbereiten konnten, die waren wirklich im Thema. Namentlich der Vorsitzende, der die Verhandlung geleitet hat, aber seine Berichterstatterin, denke ich, auch. Und das hat man gemerkt. Also die Fragen, die dort gestellt worden sind, hatten Hand und Fuß. Die haben eben diese sogenannten RKI-Protokolle ja auch ausgewertet. Und das ist ja bekanntlich eine große Vielzahl von Material, was da gesichtet worden ist. Und die haben genau die Punkte rausgesucht, meines Erachtens, die dort kritisch zu hinterfragen waren. Und die ja auch den Herrn Professor Dr. Schade das eine oder andere Mal so etwas ins Schwimmen gebracht haben, nach meinem Eindruck.
Er hat sich ja auch begleiten lassen von einem Prozessbeistand. Der Herr Vorsitzende hat das dann auch noch mehr erläutert. Aber vielleicht könnten Sie noch einmal sagen, für die Hörerinnen und Hörer, ist das etwas, was Sie regelmäßig erleben oder ist das etwas, was schon auch eine gewisse Außergewöhnlichkeit beinhaltet?
Also ich würde das schon als außergewöhnlich betrachten, jedenfalls im Kontext eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. Ein Zeugenbeistand ist eine Sache, die durchaus häufig vorkommt oder gar nicht so selten vorkommt vielleicht. Aber wenn sie vorkommt, dann kommt sie ja eigentlich regelmäßig im Strafprozess vor. Das hatte der Vorsitzende gestern ja kurz auch angedeutet. Also meistens geht es nach meinem Dafürhalten, ich habe das selbst auch schon gemacht, weil ich auch im Strafrecht unterwegs bin, dann geht es darum, letztlich den Mandanten, den man begleitet, der als Zeugen begleitet, davor zu bewahren, dass der in eine Situation kommt, wo er selbst in die Schusslinie gerät, sozusagen.
So, und nun ist das hier aber ein verwaltungsrechtliches Verfahren. Der Vorsitzende hat auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es ja nicht darum geht, hier irgendjemandem etwas vorzuwerfen per se, sondern er hat die Fragen auch für mich nachvollziehbar sehr klar damit begründet, dass es darum geht, dass das Gericht sich einen Eindruck verschafft über die rechtliche Situation im Hinblick auf die Ansprüche ihrer Mandantin. Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren sich einen Prozessbeistand zu nehmen, ist es ein, also lässt das Rückschlüsse auf eine gewisse politische Dimension dieses Verfahrens zu, oder wie würden Sie das letztendlich dann deuten?
Vielleicht war es ist Ausdruck einer gewissen Unsicherheit über das, was da auf ihn zukommen konnte, zukommen würde. Nicht? Ja. Ich würde schon sagen, dass das, also gerade weil es einfach ungewöhnlich ist. Ich weiß nicht, der Professor Dr. Schade, der wird wahrscheinlich nicht so häufig bei Gericht als Zeuge aussagen müssen. Der kennt die Situation nicht, aber es ist einfach ungewöhnlich. Die wenigsten Zeugen lassen sich im Verwaltungsprozess begleiten von einem Rechtsanwalt. Mhm. Insofern denke ich schon, dass er erkannt hat oder vielleicht auch sein Umfeld in seiner Behörde auch erkannt hat, dass diese Geschichte schon eine Bedeutung über diesen Fall hinaus haben kann. Und das hat sie ja auch, nicht? Also der Fall als solcher, der zugrunde liegende Fall meiner Mandantin, ist ganz klein eigentlich. Nicht? Der betrifft einen Zeitraum von 6 Wochen, effektiv, oder 7 Wochen vielleicht, im Jahre 2022, die letzten paar Wochen des Jahres 2022. Auch die Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht, die wird ja im Grunde genommen die Verfassungsgemäßheit der fraglichen Vorschrift in diesem kurzen Zeitraum nur betreffen, formal zunächst einmal. Nicht? Aber es wird eben im Grunde genommen darüber hinausgehen, denn wenn man sich auch das anguckt oder anhört, was der Vorsitzende der kurzen Begründung seines Beschlusses gestern gesagt hat, dann ist das Gericht eben zum einen davon überzeugt, dass die Vorschrift jedenfalls im maßgeblichen Zeitpunkt verfassungswidrig war, nicht? Aber maßgeblich oder interessant und brisant ist meiner Meinung nach eben der Grund, weswegen die dazu gekommen sind, weil die eben der Auffassung sind, dass das RKI in seiner Entscheidungsfindung nicht so unabhängig und von wissenschaftlichen Grundsätzen getragen war, wie man das wohl angenommen hat in der Gesetzgebung und so wie das Bundesverfassungsgericht das in seiner früheren Entscheidung auch zugrunde gelegt hatte. Mhm. Da hat das Gericht ja vorher oder hat es ausgeführt, dass nach deren Auffassung, nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Osnabrück, die Entscheidungsgrundlage, die Tatsachengrundlage, von der das Bundesverfassungsgericht ausgegangen ist, falsch war, unzutreffend war.
Ja.
Und das ist schon brisant.
Das ist sehr brisant. Gleichwohl gestatten Sie mir da die Ausweitung des Horizontes einmal. Wenn das Gericht in Frage stellt und für zweifelhaft hält, dass das RKI nicht die vom Bundesverfassungsgericht angenommene und eigentlich für solche Sachen ja auch gesetzlich vorgesehene Unabhängigkeit in wissenschaftlichen Fragen hatte, sondern sich auf Weisungen oder Management war ja auch ein Begriff, der häufig gefallen ist, dann letztendlich zurückgezogen hat, legitimes Management der politischen Ebene. Herr Schade hat es so ein bisschen bagatellisiert für meinen Eindruck. Es ist doch einfach ganz normal. Aber in einem so großen, also in einem Fall von so großer Tragweite, und da meine ich jetzt auch nicht den Fall Ihrer Mandantin, sondern den Fall des Ausrufens einer Pandemie mit entsprechenden weitreichenden Einschränkungen in Grundrechte unter dem Aspekt der vermeintlichen Gefahrenabwehr. Wenn da eine wissenschaftliche Unabhängigkeit auf der nationalen Ebene nicht da ist, stellt sich ja die Frage, von welchen Maßstäben sich dann Politik, Regierungen oder auch supranationale Institutionen, die WHO ist gestern ja auch einmal zitiert worden, internationale Fachzeitschriften sind zitiert worden, wie es um deren Unabhängigkeit bestellt ist, wäre ja dann ja auch eine Frage. Das hat zugegebenermaßen nicht unmittelbar Auswirkungen auf Ihren Fall, aber es hat ja durchaus auch Auswirkungen auf die Frage der grundsätzlichen Handhabung solcher Krisensituationen. Wenn wir sehen, in wie hohem Maße die WHO abhängig ist von privaten Finanzierungen, wie wissenschaftliche Institutionen im Wesentlichen ohne Drittmittel, ohne die Förderung von privaten Unternehmen, aber eben auch Stiftungen überhaupt nicht mehr arbeiten können. Das ist jetzt etwas, was Sie gleichgültig lässt?
Nein, gleichgültig lässt mich das überhaupt nicht. Nicht? Da sind alle betroffen gewesen, mehr oder weniger von dieser Pandemie-Geschichte, und haben unsere Einschränkungen erfahren und haben das natürlich teilweise einfach auch erstmal zur Kenntnis nehmen müssen, was da alles passiert. Nicht? Und das ist eben, das sind Grundrechtseingriffe gewesen, wenn ich das sozusagen auf die juristische Ebene stellen kann oder will. Und das ist ja etwas, was das erschreckt einen auch schon, finde ich, wie schnell Grundrechte dann beeinträchtigt werden konnten. Und natürlich ist es dann von Bedeutung zu erfahren oder vielleicht auch im Nachhinein dann eben zu erfahren, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind. Und wenn man dann, also wenn die Entscheidungsträger, wer auch immer das dann ist, auf welcher Ebene auch, national oder international, wenn die Entscheidungsträger sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, dann bringt das ja ein gewisses, sag ich mal, Vertrauen in die Richtigkeit der Entscheidung mit. Wenn man sagt, wir kommen nicht irgendwie auf eine Idee, sondern wir haben wir haben die Leute, die sich damit auskennen, und die haben uns sozusagen die Informationen gegeben, aufgrund derer wir jetzt entscheiden. Das ist ja zumindest erstmal von der Idee her gut, wenn das alles vernünftig läuft. Aber wenn man dann im Nachhinein mitbekommt, dass die politischen Entscheidungsträger Einfluss genommen haben, womöglich auf die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer eigenen Entscheidung oder der Entscheidung des Gesetzgebers dann. Das gibt auch jedenfalls zu denken. Und das finde ich, deswegen fand ich das auch gut, dass der Vertreter des Landkreises das so gesagt hat gestern.
Ja, er hat auch für unsere Hörerinnen und Hörer, er hat zum Schluss bedauert, dass man diese Vorschrift hat anwenden müssen. Er hätte es gerne ungeschehen gemacht, aber das ging nicht, weil der Landkreis keine, wie nennt sich das, juristischen Normen.
Verwerfungskompetenz
hat. So, das liegt jetzt beim Bundesverfassungsgericht. Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, was erwarten Sie jetzt zeitlicher Hinsicht und eben auch inhaltlich?
In zeitlicher Hinsicht lässt sich das sehr schlecht einschätzen. Also das wird nicht, glaube ich, nicht mehr dieses Jahr, bestimmt nicht dieses Jahr mehr entschieden werden vom Bundesverfassungsgericht. Die werden sich das gründlich angucken, und dann können wir froh sein, wenn wir im ersten halben Jahr 2025 irgendwas aus Karlsruhe hören, denke ich. Inhaltlich kann man das überhaupt nicht voraussagen, würde ich mich jedenfalls nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen. Also ich meine schon, dass das, was gestern das Verwaltungsgericht gesagt hat, Hand und Fuß hat. Dass also die Hinweise, die wir haben aus diesen RKI-Files, zu denken geben. Und das, was Professor Dr. Schade gesagt hat, diese Bedenken also allenfalls teilweise ausräumen konnten. Und im Grunde genommen teilweise eben auch gerade nicht. Natürlich. Nicht? Und das gilt eben gerade für die Zeit in Richtung Herbst 2022, was dort an Informationen aus diesen Protokollen gekommen ist. Und deswegen glaube ich schon, dass wir eine gewisse Chance haben, dass das Bundesverfassungsgericht eben auch gerade selbstkritisch sagt, das aufgreift und sagt, ja, wir müssen eben gucken, haben wir eigentlich damals die richtige Entscheidungsgrundlage gehabt? Und wenn wir das gewusst hätten, wie es damals wenn wir damals gewusst hätten, was wir jetzt wissen, wie wäre es damals vielleicht ausgegangen, aber jetzt wissen wir, was wir wissen aus den Files, RKI-Files, und entscheiden auf der Grundlage. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht da sagen wird, dass das so nicht in Ordnung gewesen ist und insofern verfassungswidrig war.
Und wir müssen sehen. Das war Rechtsanwalt Thomas Wellmer, der Prozessbevollmächtigte einer Pflegehelferin aus dem Landkreis Osnabrück, in der Bewertung des Beschlusses vom Verwaltungsgericht Osnabrück zur Verweisung dieser Streitfrage an das Bundesverfassungsgericht. Ganz herzlichen Dank, Herr Rechtsanwalt Wellmer, für Ihre Stellungnahme und alles Gute in dem Verfahren.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war das Interview mit Rechtsanwalt Thomas Wellmer, geführt von meinem Kollegen Uwe Altschnorm. Unser nächster Musiktitel ist ein Musikwunsch von Gerald aus Bersenbrück und heißt Children of Sanchez, und den spielen wir jetzt gerne. So, Zurück in der gesunden Stunde spricht Sigibor Grevenkämper weiter mit Klartext Herausgeber Uwe Altschnorr. Uwe, wir haben im letzten Block das Interview gehört, das du mit dem Anwalt der Klägerin geführt hast, einen Tag nach der Verhandlung. Wie hat das Interview oder die Worte des Anwalts auf dich gewirkt?
Naja, also das war erstmal so, dass ich glaube, der Anwalt war sehr erfreut über diesen Spruch aus Osnabrück, weil er für seine Mandantin sehr wichtig ist, das hat er auch gesagt. Ansonsten hat sich der Anwalt allerdings auch noch recht bedeckt gehalten im Hinblick auf das laufende Verfahren, denn es läuft ja noch. Also eben, da ist es so, dass ich davon ausgehe, jedenfalls ist das meine Einschätzung, dass er sich da auch so weit bedeckt hält, dass er nicht sich Chancen für das weitere Verfahren durch eine zu offene Kommentierung verbauen könnte. So, und was meine ich damit? Das ist natürlich ein Aspekt, der hier auch in meinen Fragen an ihn ja dann teilweise anklang, nämlich diese Frage, wenn schon das RKI nicht unabhängig gewesen sein dürfte, was jetzt immerhin auch schon ein Präsident eines Verwaltungsgerichtes so sieht und damit jemand, der im öffentlichen Leben der Herr ist, Professor an der Uni Hannover, er ist im Hauptberuf Präsident des Verwaltungsgerichtes, hat also schon eine Stellung in der Gesellschaft und er geht jetzt davon aus, dass das RKI nicht unabhängig ist, was es aber nach Gesetz sein muss und auch nach der Begründung des Bundesverfassungsgerichtes sein sollte. Naja, das ist also das, was da drin steht, dass das RKI nämlich die Fachkompetenz habe. Und wenn dann sich in dieser Verhandlung da ergibt, dass das aber vom Präsidenten gesagt, nö, das haben die dann anders entschieden, weil die haben ja auch die Aufsicht über uns, dann ist es ja ganz klar, wenn das jetzt ein Präsident eines Verwaltungsgerichtes schon bereit ist anzuerkennen, dann stellt sich doch die Frage, sind unter Umständen noch andere Institutionen bei der Ausrufung dieses Notstandes schon nicht so unabhängig gewesen, wie wir uns das gedacht haben. Zum Beispiel die WHO oder auch andere Institutionen aus der wissenschaftlichen Seite, also die Charité mit Herrn Professor Drosten. Muss man einfach nur mal sehen, dieses Institut, was Herr Drosten leitet, ist durch eine Stiftungsprofessur eingerichtet worden. Das ganze Thema Infektion und Viren ist ohnehin hochgehypt von sogenannten Stiftungen oder Gönnern, die da vermeintlich um unser Wohl besorgt sind, um das Wohl der Weltbevölkerung. Gleichzeitig aber sind es Personen oder Institutionen, die auch gleichzeitig sagen, dass die Weltbevölkerung zu groß geworden ist oder kontrolliert werden müsse. Also sprich, auch da fragt man sich, auf der einen Seite kümmern sie sich darum, dass die Menschen gesund bleiben und lange leben. Und auf der anderen Seite meinen sie, es gibt aber zu viel Menschen. Das ist ja so. Also Bill Gates spricht darüber, und das ist nur ein Name, und ich will ja überhaupt gar nicht jetzt hier irgendeine Personifizierung machen. Ich will nur sagen, dass auch aus vorherigen Sitzungen ist ja klar geworden, dass es Institutionen sind, die traditionell, historisch schon nachgewiesenermaßen sehr, sehr menschenfeindliche Weltbilder vertreten haben, nämlich zum Beispiel, dass es zu viele Menschen gibt mit zu schlechten Genen. Die Konferenz von der Sieber Foundation 1962 in England ist dazu, in London ist dazu ja ein Beispiel. 1962 haben die sich darüber unterhalten, wie man genetisch den Menschen optimieren könnte und so. Das heißt, da haben wir diese Belege ganz klar auf der Hand liegen. Und es sind dann aber diese Institutionen, die WHO sponsern, die Universitäten weltweit sponsern, aus denen sich personell dann jetzt der neue WHO-Generaldirektor bzw. wissenschaftliche Direktor dann rekrutiert hat. Und das sind Fragen, die jetzt, glaube ich, in das Blickfeld gehören. Wie unabhängig sind denn diese Institutionen? Und davon findet sich naturgemäß in diesem Verfahren der Osnabrücker Klägerin nichts. Das verstehe ich. Die hat erstmal nur ihren eigenen Fall und muss sich da an das Recht halten. Aber die politische, gesellschaftliche Bewertung und Einordnung dessen, was wir in den 4 Jahren jetzt erlebt haben, mit all den Schäden, Leben hat es gekostet, Gesundheit vieler Menschen ist ruiniert, volkswirtschaftlich enorme Schäden, ja, alles das sollte doch irgendwann mal dazu führen, dass man eine kritische Bilanz zieht und in so einem Kontext dann auch, naja, wenn man schon darüber nachdenkt, dass das RKI offensichtlich nicht so unabhängig war, dann muss man sich doch meiner Meinung nach auch die Frage stellen, waren die anderen, auf deren Urteil wir da vertraut haben, denn unabhängig? Ja, ich halte es für gefährlich, wenn jetzt nur gedacht wird, die Politik. Ja, die Politik hat's geregelt, die Politik hat das RKI überstimmt. Das ist zu einfach, weil jeder weiß, dass auch die Politik Spendenskandale hatte, ja, also Einflussnahme von außen auf politische Entscheidungsträger. Damit ist auch klar, dass die Politik an sich nicht unabhängig ist, nie war und auch weiterhin wohl nur sehr schwer sein wird, schon gar in den Strukturen, die wir haben. Und damit haben wir, glaube ich, den Blick auf den Kern dieser ganzen Thematik, nämlich stimmt das, was uns hier über Regierung, Medien und so gesagt wird, dass es überhaupt möglich ist, weltweit Pandemien zu haben, die so schwer sind, dass wir dafür alle unsere demokratischen Grundrechte in Frage stellen lassen. Das ist der Punkt. Es gibt natürlich Krankheiten auf der Welt und die Ursachen muss man erforschen. Aber wenn diese Ursachen dazu führen, dass sofort behauptet wird, da gibt es Erreger, die infizieren dich, ohne dass du es merkst. Und du musst deswegen, weil du es nicht weißt und nicht merkst, obwohl du gesund bist, musst du dich einsperren lassen, musst du dich injizieren lassen mit experimenteller Thematik. Ja, das sind ja Dinge, die hätte es vorher nie gegeben. Und auf einmal haben wir das hingenommen auf der Basis der sogenannten Expertenmeinung. Und hier hat jetzt der Verwaltungsgerichtspräsident in Osnabrück gesagt, die waren gar nicht unabhängig. Das ist meine feste Überzeugung. Liebes Bundesverfassungsgericht, schau du da drauf. So, erstens ist die Frage, was machen die in Karlsruhe daraus? Ja, auch da ist ja leider so, dass der Präsident des Bundesverfassungsgerichts auch nicht frei ist von Zweifeln über seine Unabhängigkeit. Ja, war ehemaliger Bundestagsabgeordneter, hat als Anwalt in Fällen gearbeitet, die von politisch hoher Brisanz gewesen sind. Und ja, da haben wir schon ein großes Thema, aber da haben wir eben auch jetzt die Chance, auf der Basis dieser Gedanken, die der Osnabrücker Verwaltungsgerichtspräsident geäußert hat, nachzudenken, wie sieht's denn an den anderen Ecken dieses ganzen Themas aus?
Ja, natürlich, klar. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, Dangerous von Cetor heißt unser nächster Musiktitel, bevor wir die gesunde Stunde fortsetzen. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde spricht Sigi Obergrevenkämper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschnorr. Die Frage, die sich uns im letzten Block gestellt hat, gibt es eigentlich noch eine Unabhängigkeit? Wenn wir feststellen, das RKI war nicht unabhängig, WHO, hat mein Kollege Uwe Altschnorr im letzten Block drüber gesprochen. Was wird dann? Was kommt dann? Wer beeinflusst diese ganzen Horrorszenarien, die ja in den letzten 4 Jahren auf uns niedergeschmettert sind? Und darüber möchte ich in diesem Block weitersprechen. Uwe, das Ganze ist ja von den meisten Menschen geduldet worden. Prozentual gesehen weiß ich nicht, wie viele Kritiker da waren, aber die meisten Menschen sind meines Erachtens dem Kurs gefolgt. Warum wird, ich sag mal, Fehlerkultur, die ja durchaus mit den Dingen zu tun hat, wo wir in den letzten Blöcken drüber gesprochen haben, Kritikfähigkeit abgeschafft und wer den Finger in die Wunde legt, abserviert? Wer ist denn überhaupt ein Drahtzieher? Wem kann ich noch vertrauen? Wem kann ich glauben? Wo hole ich meine Informationen her? Die können ja jetzt sagen, alle oder die Hörerschaft könnte ja auch sagen, ja mein Gott nochmal, ihr vertretet eine Meinung oder so. Ist das nur irgendwie ein Gedanke, der euch da antreibt oder so? Was ist das, wo man klar und deutlich faktisch sagen kann, es gibt Beweise, dass da etwas nicht stimmt?
Also Sigi, du stellst jetzt die Frage nach der Sicherheit der Demokratie, die auf der anderen Seite die Menschen gestellt hat, nach der Sicherheit im gesundheitlichen Bereich. Und das heißt, da spricht jeweils immer eine Angst daraus. Und deswegen ist diese Angst auch erstmal menschlich, die ist Faktum. Du sorgst dich um Demokratie und hast beim Gesundheitsthema weniger Angst und andere hatten das halt andersrum. Die hatten bei der Demokratie weniger Angst, aber davor.
Ich habe eine andere Angst.
Aber davor beim Thema Gesundheit. Ja, ja, das sage ich ja gerade. Du hast eine andere Angst. Und deswegen ist aber, du hast nach dem Grund gefragt.
Ja.
Ich glaube, dass es einer der Aspekte ist, dass wir eben uns selber im Spiegel anschauen und da auch jetzt uns nicht darauf einbilden, dass wir Anführungszeichen kritisch in dieser Frage waren. Denn wenn du dich darauf jetzt zurückziehst und sagst, ich war ja immer kritisch hierbei, dann ist das etwas, wo du implizit eine Abwertung der Anführungszeichen unkritischen Leute mit unterstellst. Zumindest können die das daraus hören, dass sie doch eigentlich doch genauso schlau hätten sein sollen wie du und ich. So, und daran dürfen wir nicht hin. Jeder Mensch, das glaube ich dir, dass du nicht hin willst. Ich will nur sagen, dass das jetzt ein Punkt ist, den wir hier einfach kurz mal herausarbeiten müssen. Uns ist eben dieses Thema Spaltung, ja? Wir spalten uns und lassen uns spalten in diejenigen, die es immer schon gewusst hatten und diejenigen, die es nie kapieren werden, zum Beispiel. Und das ist ein Fehler. Wir sind alle nur Menschen und können alle letztendlich nur froh sein, wenn wir keine Fehler machen und uns nur bemühen, nach bestem Wissen und Gewissen keinen Fehler zu machen. So, und dann haben wir die Situation, dass das für die meisten Menschen gilt, die haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Die haben darauf vertraut, dass die Tagesschau die Wahrheit bringt. Die können sich bis heute noch nicht wirklich vorstellen, dass die Tagesschau als nicht ohne Grund läuft, die zur Hauptsendezeit 20 Uhr, wo wirklich die meisten Menschen dann freiwillig vor der Glotze sitzen und sind aber ein Medium eines gebührenfinanzierten, staatlich kontrollierten, ja, der Rundfunkrat, und das sind alles politisch kontrollierte Organisationen, und im Zweifelsfall wird da natürlich darauf Einfluss genommen, welche Personen an entscheidende Stellen kommen, und diese Personen nehmen dann im Zweifelsfall natürlich auch Einfluss auf den Inhalt der Sendung. Da wird gesagt, so, das ist jetzt ganz gefährlich, das darf nicht in Frage gestellt werden, und damit haben wir schon ein Grundproblem erkannt. Das ist also dieser Einfluss des Staates oder Einfluss von Organisationen, die im Unklaren bleiben. Ja, so, und der andere Punkt dabei ist, was können wir denn jeder für sich tun, um vernünftige Entscheidungen zu treffen? Das betrifft auch, sich mit den existenziellen Risiken des Lebens wieder auseinanderzusetzen. Das heißt auch, die Angst vor dem Tode zu verlieren, zumindest soweit zu kontrollieren, dass man weiß, es gibt ein paar Dinge, zum Beispiel die demokratische und wirtschaftliche Struktur des Landes, die sind wichtiger als ein einzelnes Leben. Ja, bei Anführungszeichen kriegerischen Geschichten, da wird jetzt leider auch drüber diskutiert, da wird ruckzuck gesagt, da müssen die jungen Männer und die jungen Frauen an die Front, die müssen hier das Land verteidigen, und die müssen bereit sein, ihr Leben einzusetzen. Das sagen ja bekannterweise immer diejenigen, die gerade nicht in dem Alter sind und die das nicht machen müssen. Die sind am lautesten dabei und fordern, dass man Opfer bringen muss. Aber jeder von uns muss bereit sein, auch die eigene, ja, Situation durch den eigenen Einsatz abzusichern, indem man zum Beispiel sagt, so, stopp. Es mag sein, dass es gesundheitliche Risiken gibt, aber ich spiele nicht mit, dass wir dafür unsere demokratische Struktur gefährden. Und zwar ist es eine Gefährdung, wenn behauptet wird, dass schon eine nicht symptomatische Infektion Gefahr bedeutet, weil du dann mit dieser nicht symptomatischen Infektion auf jemand anderen eine gefährliche, tödliche Krankheit übertragen kannst. Das ist nach wie vor eine Behauptung. Dafür gibt es so gut wie keine tatsächlichen Belege. Auch deswegen nicht, weil das gesamte Testwesen, was hier bei Corona aufgezogen worden ist, überhaupt nicht wissenschaftlich eindeutig und exakt ist, sondern da kommt es dann dazu, dass nur die Experten sagen in Tagesschau und Talkshows und sonst wo, dass es jetzt ganz gefährlich ist und dass wir uns jetzt am Riemen reißen müssen und uns einschränken lassen müssen, weil es ja um Omas Leben geht oder was auch immer. Ja, also sprich, da wird ja genau diese Wertediskussion am falschen Ende aufgezogen. Genau. Und diese Debatte müssen wir auch führen, wenn wir in den Griff bekommen wollen, dass unser Leben natürlich mit gewissen Risiken verbunden ist und dass man im Zweifelsfall aber klar sein muss, worum es geht, und dass man die demokratische Struktur, die Mitbestimmung, als Möglichkeit für die künftigen Generationen, dass man die erhalten muss und sich nicht in die Situation bringen lassen darf, aus Angst vor dem Tode, Ja, wir müssen alle mal irgendwann sterben, aus Angst vor dem Tode jetzt Freiheitsrechte und demokratische Grundrechte wegzuschenken an Institutionen, zentralisierte Institutionen, die rufen dann den, Anführungszeichen, Gefahrenfall aus. Ich will jetzt nicht sagen Verteidigungsfall, das ist dann missverständlich. Die rufen das aus, jetzt ist Pandemie, jetzt müsst ihr alle in den Bunker gehen und dürft euch nicht mucken, nichts darf hinterfragt werden. Diese Geschichte hatten wir und da müssen wir hinschauen. Das muss rigoros aufgearbeitet werden. Wie konnte es dazu kommen? Und das hat eben auch damit zu tun, dass wir in einer materialistischen Welt leben, wo uns angeblich technische Errungenschaften jedes Risiko abnehmen. Nein, das können sie nicht. Und diese technischen Errungenschaften sind ihrerseits mit großen und teilweise überhaupt nicht absehbaren Risiken verbunden. Stichwort Gentechnik.
Danke, Uwe, für diese Worte. Sie haben mich absolut erreicht.
Gesundheit.
Das war sie, die 80. Ausgabe der Gesunden Stunde mit den Sendeverantwortlichen Sigi Obergräfenkämper und Uwe Altschner. Ich möchte dazu noch einmal klarstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, worum es uns geht, wenn wir diese Themen auch in dieser Grundsätzlichkeit ansprechen. Es ist eine Situation, in der tatsächlich wir jetzt hier auch mit diesem heute ja behandelten Thema der wahrscheinlichen oder möglichen Verfassungswidrigkeit durch mangelnde Unabhängigkeit des RKI. Mit dieser Entscheidung haben wir eben klar vor Augen, dass es erhebliche Zweifel daran gibt, dass die Institutionen, von denen wir hoffen und denken, dass sie unabhängig sind, das nicht waren und auch vielleicht gar nicht sein sollten. Dass es also hier Einflüsse gibt und Interessen gibt, die uns nicht nach unserem Guten trachten, sondern im Zweifelsfall, die danach trachten könnten, Hypothese, die danach trachten könnten, die Demokratie, für die unsere Väter und Großväter in mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen ihr Leben teilweise gelassen hatten, jedenfalls riskiert haben, und die diese demokratische Mitbestimmung, diese Gesellschaft, die könnte Ziel auch eines Angriffes sein, auch durch die behauptete Gefahr auf gesundheitlichem Gebiet. Das muss hinterfragt werden und das wird es bisher nur sehr unzureichend, was einerseits wiederum einen nachdenklich stimmen sollte. Doch nun soll es das für heute gewesen sein. Wir kommen, wenn Sie mögen, wieder am 11. Oktober 2024 erneut um 18.03 Uhr hier auf US Radio 04 nach den Nachrichten. Wir danken Frank Paul für die Zusammenstellung der Playlist und den Schnitt unserer Sendung. Lieber Frank, herzlichen Dank für deine fortgesetzte Hilfe. Wir danken auch den Kolleginnen und Kollegen von US Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen der Richtlinien des Niedersächsischen Landesmediengesetzes. Sie können diese Sendung wie auch alle unsere vorherigen Sendungen nachhören, überall dort, wo Sie Podcasts finden, also Apple Podcasts, Google, Spotify und wie sie alle heißen, suchen Sie da nach der Gesunden Stunde. Sigi Obergräfenkämper, Uwe Altschner. Bewerten Sie uns auch gerne, teilen Sie diese Sendung auch gerne, damit mehr Menschen aufmerksam werden auf die Notwendigkeit, Themen grundsätzlich zu betrachten, zu diskutieren und auch abzuwägen. Ansonsten bleiben Sie gesund, bleiben Sie kritisch und wir sehen uns und hören uns demnächst an dieser Stelle wieder. Tschüss. God bless you.